diesmal den Versuch gestartet, ein Konzept zu haben. Vater, wir preisen dich. Du bist der Gott des Himmels und der Erde. Herr, wir geben dir diese Zeit jetzt. Wir geben sie dir hin und sagen, Herr, wir wollen, dass du wirkst. Wir wollen, dass du zum Zug kommst in unserem Leben, im Namen Jesus. Herr, ich sag's immer wieder gern, wir wollen nicht amüsiert werden, wir wollen nicht unterhalten werden. Wir wollen das Echte, wir wollen das Echte. Dafür preise ich dich. Dafür preise ich dich, Herr. Heiliger Geist, dein Tag, deine Kontrolle. Du bist es, der hier wirken soll. Ich binde jetzt alles Menschliche im Namen Jesus. Alles, was versucht, irgendwie eine Manipulation zustande zu bringen. Wir brechen das jetzt im Namen, auch wenn ich das jetzt gut meine oder so. Ich will das nicht im Namen Jesus. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du die Herzen heute bewegst. Halleluja. Rolf hat mich gestern gefragt, über was ich denn sprechen wollte. Und ich habe gesagt, ich will über Freiheit sprechen. Ich will über den Gott sprechen, dem das Wichtigste auf der Welt die Freiheit ist. Gott ist selber das freieste Wesen im ganzen Universum. Dieser Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat einen Plan, dass du frei bist. Wir haben uns im Auto noch drüber unterhalten. Und dann habe ich gesagt, als Gott den Garten Eden geschaffen hat, hat er den Baum mittig reingestellt. Den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und er sagte, hey, ihr dürft alles haben, ihr könnt alles probieren und so. Den Baum möchte ich nicht, dass ihr das macht. Wieso hat er ihn nicht irgendwo in einer Ecke gesteckt, wo man schwer hinkommt? Nein, Gott hat ihn mittig reingestellt. Im Wikipedia steht, Freiheit ist die Fähigkeit einer Person, eine Wahl zu treffen. Und wenn Gott dieses Paradies so wunderbar gemacht hätte, ohne irgendeine Möglichkeit, sich gegen zu entscheiden, dann wäre es keine Freiheit. Ich predige immer gern über den verlorenen Sohn. Und der verlorene Sohn ist so ein Bild für die wunderbare Liebe des Vaters. Und ich spreche dann davon, wie man die Umarmung des Vaters erlebt, wie man den Kuss des Vaters erlebt. Das sind reale Dinge, die man erleben muss, ja, wenn man zu Jesus kommt. Aber wisst ihr, diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist ein Paradebeispiel für dieses Prinzip der Freiheit. Gott hat kein Problem, den Jungen in die Welt zu schicken, in die Sünde auch. Gott hat sich schon gekümmert um Sünde. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt an, ist das Lamm Gottes geschlachtet. Das bedeutet, der Plan Gottes stand schon vor Grundlegung an, stand schon fest und hat ein Programm und er hat ein Mittel gegen Sünde. Ja? Aber Gott ist es wichtig, Herzensbeziehungen zu haben. Das ist super wichtig. Herzensbeziehung. Dein Herz, sein Herz im Austausch. Und deshalb ist Freiheit was Wunderbares. Aber wir können nicht über Freiheit sprechen, wenn wir nicht über andere Dinge zuerst sprechen. Und deshalb denke ich, dass Gott mich zu einem Thema gebracht hat, das etwas schwieriger ist. Es geht um Befreiung. Befreiung. Wenn wir an Befreiung denken, dann kommen auf einmal solche Bilder wie zum Beispiel der Film Der Exorzist. Ne? Und all diesen Blödsinn. Ja. Wenn wir über Befreiung reden oder über Satan oder über Dämonen und so, dann kommen immer diese Bilder, die wir vom Fernsehen her kennen. Und das ist eine Strategie des Teufels. Der Plan ist einfach, Furcht zu erregen, Angst und Schrecken zu erregen, dass wir sagen, mit solchen Dingen will ich nichts zu tun haben. Befreiung ist was ganz anderes. Die Bibel sagt, Jesus sagt, Heilung und Befreiung ist das Brot der Kinder. Das ist das Brot der Kinder. Das ist dein Brot heute. Wir haben uns daran gewöhnt, Jesus, das geschlachtete Lamm. Und wir haben uns daran gewöhnt, so einen süßlichen und weichlichen Jesus zu zeichnen. Und Jesus ist kein süßlicher und weichlicher Jesus. Jesus kam als Eroberer in dieser Welt. Er kam in das Reich des Feindes. Und er kam, um zu siegen. Und er kam, um sein Volk herauszuführen mit ausgestreckten Armen. Das ist Befreiung. Wir hatten mal eine Versammlung. Und ich hatte ein Erlebnis vorher, bevor diese Versammlung war. Meine Tochter war in der vierten Klasse und dann ging es darum, wo es dann weitergeht in der Schule. Und dann haben wir diese Empfehlung bekommen und da hieß es Hauptschule. Und wisst ihr, es gibt so viel Hype um die Hauptschule und jetzt machen wir Werksrealschule draus und wir versuchen dem Kind einen schöneren Namen zu geben und alles Mögliche. Aber wisst ihr, es geht mir gar nicht um Hauptschule oder Realschule oder Gymnasium. Ich selber war in der Hauptschule, habe danach, nachdem ich mich bekehrt habe, meinen Realschulabschluss nachgemacht und mein Abitur nachgemacht. Also es gibt immer eine Möglichkeit. Ich weiß das. Gott kann alles, kann aus jedem verkorksten Leben was Gutes machen. Darum geht's nicht. Aber ich habe gespürt, dass hier etwas über meine Tochter ausgesprochen wurde und ein Etikett über ihr Leben gelegt werden sollte. Und ich habe gesagt, nein. Sie war sonst immer eine gute Schülerin, bloß in dieser entscheidenden Phase, Mathe ist nicht ihre Stärke. Und dann war ich in diesem Gespräch und der Lehrer sprach und das und jenes und so. Und in mir stieg eine Stimme auf und ich sagte, nein, ich möchte, dass meine Tochter in die Realschule kommt. Und auf einmal innerhalb Sekunden hat sich diese Situation in diesem Lehrerzimmer, in diesem Gespräch total gewandelt. Auf einmal verstand der Lehrer nicht, warum meine Tochter in die Hauptschule sollte. Ja, er denkt schon, dass sie das gut packen würde. Die Situation hat sich geändert gehabt. So. Und ich war dankbar, weil ich gespürt habe, Gott war da. Gott war da. An anderen Stelle habe ich erlebt, dass Ärzte versuchen zu sagen, dass mein Sohn ADHS hat oder ADS oder wie du es auch nennen willst. Ja, die sind so schnell dabei mit diesen Einstufungen. Und dann sage ich, nein, mein Sohn hat das nicht. Ich lasse kein Etikett auf meinen Sohn legen. Ich lasse nicht eine Aussage über ihn stehen, es sei denn Gott sagt, dass er das hat. Und deshalb müssen wir als Väter aggressiv manchmal sein. Unsere Pflicht als Väter ist es, unsere Kinder zu beschützen und nicht alles hinzunehmen. Gott hat die Welt geschaffen durch Worte. Die Bibel sagt, Worte haben Kraft, Worte haben Macht. Und ein Wort, was ausgesprochen ist, das muss gebrochen werden im Namen Jesus, wenn es negativ ist. Wenn Menschen über dich gesagt haben, du wirst es eh nie packen, du wirst es zu nichts bringen, dann musst du diese Worte brechen über deinem Leben, weil sie etwas in deinem Leben in Gang setzen, was du nicht möchtest. Auf jeden Fall hatte ich diese Erlebnisse und ich bin dann in diesen Gottesdienst gegangen und ich wollte ein Zeugnis geben, weil ich bewegt war. Und dann habe ich das so erzählt, wie ich es euch erzählt habe. Und dann habe ich gesagt, ihr Väter hier in diesem Raum, ich möchte, dass ihr anfangt, dass ihr aufhört, irgendwelche Etiketten über eure Familien zuzulassen. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes kam in diesen Raum. Und auf einmal war ein Schluchzen in diesem Raum. Viele Töchter, die von ihren Vätern nicht beschützt wurden, fingen an zu schluchzen. Und der Gottesdienst konnte nicht mehr ablaufen, wie er sollte. Mit Predigt und das Ganze, weil einfach der Schmerz da war in diesem Raum. Und Gott hat sich gekümmert um diesen Schmerz. Eine alte Frau kam zu mir zum Gebet und der Heilige Geist sprach, du bist nicht schuld, du bist nicht schuld. Diese Frau ist als Kind missbraucht worden. Und sie trug diese Scham in sich. Nicht nur ein paar Tage, sondern Jahre, Jahre, Jahre. Und der Herr hat sie berührt, indem sie gesagt bekommt, dass sie nicht schuld ist. Und dann findet Befreiung statt im Namen Jesus. Es gibt einen Zeitpunkt, wo wir aufhören mit Gemeindespielen. Es gibt einen Zeitpunkt, wo wir aufhören, immer nur, wisst ihr, ich habe das zu oft erlebt, im Gottesdienst, mir geht's gut. Und daheim ist dann dieses Elend. Daheim ist das Elend. Und Gott hat sich offenbart als der, der sein Volk aus der Sklaverei herausführen kann. Halleluja. Herr, wir preisen dich. Wir preisen dich. Ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die so bekannt ist, die Welt kennt diese Geschichte und es geht um diesen Auszug aus Ägypten. Der Kinder Israel aus Ägypten. Ägypten war nicht immer ein schlechter Ort. Ägypten, wenn ich jetzt frage, dann Sklaverei und. Aber Ägypten war nicht immer dieser Ort, sondern es war ein Ort der Versorgung. Als eine Hungersnot war, gingen die Menschen nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Und so beginnt immer oft unsere Geschichte. Du bist einsam. Auf einmal bist du im Internet. Und dann kommst du auf bestimmte Seiten, die dir etwas Trost spenden. Ja. Du bist cholerisch. Und es tut dir gut, einfach mal Dampf rauszulassen. Du kannst nicht schlafen und hast eine Tablette genommen. Oh, ich brauche jetzt eine Zigarette, um meine Nerven zu beruhigen. Versteht ihr? Wenn die Sünde ganz schlecht wäre, wenn die Sünde nur schlecht wäre, dann wird sie uns nie anlocken. Dann wird sie uns nie interessant sein. Aber es vermittelt ein bisschen Trost. Es vermittelt ein bisschen Trost. Aber irgendwann mal verwandelt sich dieser Trost in eine Gefangenschaft, in eine Gebundenheit. Und es gibt so viele Menschen, die gebunden sind. Gebunden an Tabletten, gebunden an Alkohol, an Nikotin, gebunden an so vielen Dingen. Gebunden, gebunden, gebunden. Depression ist eine Bindung. Da ist ein Schmerzanteil drin. Aber es ist eine Gefangenschaft. Es sind so viele Bindungen. Und die Bibel sagt in Hosea 11, ich rufe meinen Sohn aus Ägypten. Du bist der Sohn, du bist die Tochter Gottes. Und es gibt einen Zeitpunkt für dich, aus Ägypten rauszukommen. Und dieser Zeitpunkt ist da. Jetzt, wenn ihr meine Stimme hört, sagt der Heilige Geist, verhärtet euer Herz nicht. Du kannst Ägypten verlassen. Du bist ein Kind Gottes. Du musst nicht in dieser Gefangenschaft bleiben. Du musst nicht bei einem Psychiater Hilfe suchen. Ich sage jetzt nichts gegen Psychiater oder irgendwas. Es geht mir nicht darum. Sondern ich möchte, dass die Gemeinde wieder ihre Aufgaben wahrnimmt. Die Gemeinde ist ein Ort der Befreiung. Die Gemeinde ist ein Ort der Heilung. Ein Ort der Wiederherstellung. Wir müssen wieder anfangen, Gott sichtbar zu machen in unserer Mitte. Der starke Gott, der mächtig ist, zu befreien, zu heilen und zu wiederherstellen. Wir haben uns gestern unterhalten, wie oft Gott schon versucht hat, in Deutschland immer wieder seine Kraft wirksam sein zu lassen. Und es ist so oft passiert. In Deutschland haben wir so viele Erweckungen, erweckliche Aufbrüche gehabt. Und immer war es ein starker Gott, der aufgestanden ist und der gesagt hat, wir verstecken uns nicht mehr. Wenn wir nicht die Antwort auf diese Fragen der Welt haben, wer hat sie? Die Psychologen? Ich habe einige Psychologen kennengelernt. Und ich sage dir, mein lieber Freund, die haben mehr Probleme, als so manche da zu ihnen kommt. Ist so. Ist so. Aber Heilung und Befreiung ist das Brot der Kinder. Du musst nicht mehr in dieser Depression bleiben im Namen Jesus. Du musst nicht in diesem klein gehalten werden, dieses Duckmäuserische, sondern du kannst aufstehen und du kannst die Autorität ergreifen, die Gott geplant hat über deinem Leben. Du kannst die Herrschaft über dein Leben erhalten. Die Dinge passieren dir nicht zufällig. Die Bibel sagt, alles, was uns passiert, das soll uns zum Besten dienen. Das ist die Verheißung Gottes über unserem Leben. Und ich lasse es nicht zu, dass der Feind in unseren Familien rumwütet, wie er möchte. Eine kleine Frau kam zu mir. Sie kam aus Venezuela und aus der Abstammung her war sie ein Indio. Und es war eine mittelalterliche Frau, wunderhübsch, lange schwarze Haare und so. Und wir kamen ins Gespräch. Sie kam zum Gebet, weil sie nicht hören konnte auf einem Ohr. Und wir kamen ins Gespräch und haben uns so unterhalten und wir haben dann gebetet und gebetet und gebetet. Und dann spricht Gott. Und es ist so wunderbar, wenn Gott spricht, weil das geht nicht mit menschlichen Dingen zu. Und ich habe diese Minderwertigkeit über ihrem Leben gebrochen. Als Indio in Venezuela bist du minderwertig. Ja? Die Leute schauen dich blöd an. Du bist ein Indianer, du bist nichts wert. Und das hat sie so oft in ihrem Leben gehört, dass sie nichts wert ist. Dass sie hässlich ist. Dass sie furchtbar ist. Und irgendwann mal kam ein Schwur, ich will das nicht mehr hören. Plötzlich entwickelt sich eine Taubheit. Und als diese Minderwertigkeit gebrochen wurde, hörte das auf. Was wir hören, hat Auswirkungen über unserem Leben. Was du über deine Kinder aussprichst, das hat Auswirkungen. Ich habe meine Kinder, Naomi heißt die Liebliche, die Freudenbotin, die Friedensstifterin. Und das ist eine Herausforderung für mich, dieser Name. Ich rufe sie immer so, Naomi. Und manchmal ist sie keine Friedensstifterin, sondern, aber wisst ihr, wir sprechen was Gutes aus über sie. Wir sprechen was Gutes aus. Gott hat gute Gedanken über dir. Und Gott möchte dich aus Ägypten rausführen. Zornausbrüche. Das ist für uns ein Kavaliersdelikt. Das ist kein Kavaliersdelikt. Naja, er hat das Gemüt von seinem Opa. Diesen Geist möchte ich nicht haben. Ganz einfach. Wenn das der Opa gehabt hat, muss ich das schon lange nicht haben. Ich unterbreche diese Linie im Namen Jesus. Ich unterbreche das im Namen Jesus. Wenn dein Opa Alkoholiker war, wird es dich nicht treffen. Unterbrich das im Namen Jesus. Das gehört eine gewisse Aggressivität dazu. Und manchmal müssen wir uns ein bisschen wegbewegen von dem Lieblichen, von dem Süßlichen. Und wisst ihr, von meinem Natur, ich bin gern nett. Und ihr habt mich ein bisschen kennengelernt. Mir ist es ganz wichtig, die Liebe Gottes zu predigen und die Liebe Gottes zu demonstrieren. Aber wisst ihr, diese Liebe Gottes wäre keine Liebe Gottes, wenn nicht der starke Gott sichtbar wird. Jesus ist das Lamm Gottes, aber Jesus ist auch der Kriegsmann. Und wir Christen sind so harmlos geworden, weil wir uns nur mit dem Lamm beschäftigt haben. Jesus ruft. Ich rufe meinen Sohn aus Ägypten, sagt Gott. Dieser Vers galt Jesus. Ja, aber er gilt dir genauso. Das ist die Verheißung des Vaters für dich. Ich rufe dich aus deiner Situation, aus dem Ort deiner Sklaverei, aus dem Ort deiner Bindungen. Und es sind so viele Bindungen. Eine Arbeitsbeschreibung Satans ist, Jesus sagt, der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu würgen und zu zerstören. Zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das bedeutet, immer wenn du Verderben siehst in deiner Familie, dann ist da der Feind am Wirken. Immer wenn du merkst, dass dir was gestohlen wird, wenn dir die Freude gestohlen wird, der Friede gestohlen wird, dann ist es der Feind. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Gott, Jesus sagt es so. Der Feind kommt, um zu stehlen, zu morden und zu verderben. Wenn Beziehungen auseinandergehen, wenn Ehen kaputt gehen. Natürlich gibt es immer menschlichen Anteil dazu. Aber das ist der Plan des Feindes. Wenn eine Gemeinde wie unter einer Decke ist, dann ist es der Plan des Feindes. Wenn Afterreden da ist in der Gemeinde, was hat denn der schon wieder an? Was hat die schon wieder an? Dann ist es der Feind. Und wir haben ihn Raum gelassen. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Die Kinder Israel waren in einer schlimmen Sklaverei. Sie haben 400 Jahre lang geschrien. Aber es gibt einen Zeitpunkt Gottes, wo die Befreiung stattfindet. Es gibt einen Zeitpunkt Gottes. Halleluja. Halleluja, Herr, wir sind begeistert von dir. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der heute noch mit Kraft herausholt. Es gibt keine Situation in deinem Leben, die zu groß und zu schlimm für Gott ist. Es gibt keine Vergewaltigung, die du nicht überlebst im Namen Jesus, wo der Herr keine Heilung hineinbringen kann. Wisst ihr, wir haben uns so, unsere Augen immer so oft konzentriert auf Missbrauch in körperlich-sexueller Hinsicht. Aber es gibt so viel Missbrauch, wo Menschen mit Worten missbraucht werden, wo sie klein gemacht werden, wo sie nicht mehr wissen, wer bin ich eigentlich noch? So. 2. Mose 5, 1 bis 2. Danach ging Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest in der Wüste feiert. Der Pharao antwortet, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen sollte? Ich kenne deinen Gott nicht und ich lasse dein Volk nicht ziehen. Ups, jetzt habe ich den Mund vielleicht zu voll genommen. Nein, Gott sagt zum Pharao, lass mein Volk ziehen. Und dann fängt die Einschüchterung des Feindes an. Ja, ich weiß nicht. Bist du sicher mit diesem Christsein, ob das wirklich so ist? Ja. Naja, jetzt bleibt man auf dem Teppich. Es ist ja ganz schön, wenn du sonntags in die Kirche gehst, aber jetzt übertreib mal nicht. Gebetsstunde? Naja, na, bleib gemäßig. Na, nicht so enthusiastisch, nicht so arg freuen im Gottesdienst. Bleib ruhig. Das ist die Stimme des Feindes. Das, was du machst, ich kenne das nicht. Ich lass dich nicht gehen. Wenn du anfängst, in eine Befreiung hineinzukommen, es gibt einen Grund, warum wir befreit werden sollen. Gott hat einen Plan für unser Leben. Und dieser Plan Gottes ist nicht eine Option. Es ist nicht eine Option, es ist nicht eine Wahl. Paulus sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Nicht jeder ist gerufen, das Evangelium zu predigen. In einer Hinsicht. Ja, aber Gott hat einen Plan und es gilt darum, diesen Plan Gottes für dein Leben zu ergreifen. Es gilt darum, diesen Plan zu erfüllen. Es ist keine Option. Sondern Gott hat dich für einen bestimmten Zweck auf diese Welt gesandt. Ihn kennenzulernen, ihn zu lieben. Es sind viele Dinge, was du tun sollst in dieser Welt. Und der Feind sagt, nein, ich lass dich nicht gehen. Das wird er immer sagen. Ist ja auch ganz logisch. Man verlässt seine Beute nicht einfach so. Ja? Aber es geht weiter. 2. Mose 5, 4 bis 9. Wenn du da dich nicht einschüchtern lässt und sagst, Herr, ich gehe ganz durch. Ich möchte ganz befreit sein. Warum wollen wir befreit sein? Wenn wir frei sind, je freier wir sind, desto mehr fließen die Gaben Gottes in unserem Leben. Als Saul gestorben ist, getötet wurde, also sich selbst getötet hat, was hat der Feind gemacht? Er hat eine Wand, eine riesige Wand, seinen Leichnam aufgespießt. Und seine Waffen und seine ganze Rüstung wurde in das Haus Dagons gebracht. Dagon war ein fischartiger Gott, den die Philister gedient haben. Und da wurden seine Waffen ausgestellt. Das war eine Ehre des Feindes, dass er einen Mann Gottes zerbrochen hat, dass er einen Mann Gottes kaputt gemacht hat. Und genauso möchte der Feind deine Berufung, deine Gaben an sich reißen, festhalten. Die Freisetzung für ein Leben in dieser Kraft. Wisst ihr, ich lebe nicht auf Wolke 77. Ich habe genauso meine Kämpfe, jeden Tag, ganz, ganz normal. Aber ich erwarte, dass in meinem Alltag Gott immer wieder eingreifen kann. Und immer wieder eine Situation kommt, wo ich weiß, jetzt muss ich handeln, weil Gott es will. So, wenn wir uns nicht einschüchtern lassen, kommt die zweite Stufe. Da sprach der König, 2. Mose 5, Vers 4 bis 9. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten, sprach der Pharao. Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land und ihr wollt noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen? Und der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach, ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben, zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern. Lasst sie selber hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben. Und davon nicht nachlassen, denn sie sind faul. Schwer soll die Arbeit auf diesen Leuten lasten, so damit, dass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Es ist der zweite Versuch, einzuschüchtern. Wenn du weiterhin frei sein möchtest und in deine volle Freiheit zu kommen, dann sagt der Pharao auf einmal, so, du willst frei sein? Also dann werde ich dich noch mehr beschäftigen. Du wirst noch mehr arbeiten. Auf einmal werden die Dinge manchmal schlimmer. Ja? Kennt ihr das? Ihr versucht, aus einer Situation rauszukommen und plötzlich wird sie noch schlimmer. Dieser sogenannte Jojo-Effekt. Ne? Du versuchst, total abzunehmen und auf einmal nimmst du noch mehr zu. Das kennt ihr nicht, ne? Nee, das kenne nur ich. Auf einmal werden die Dinge schlimmer. Wenn du anfängst, mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist ein gutes Deutsch, gell? Auf einmal, du versuchst es zu reduzieren. Auf einmal rauchst du noch mehr. Merkt ihr diese Prinzipien? Auf einmal wird es noch schlimmer. Ich möchte nicht mehr so viel streiten mit meiner Frau. Auf einmal kommen immer mehr Anlässe. Und die Situation spickt sich zu und du sagst, naja, keiner kann das erfüllen, was Gott möchte. Und schon sind wir dabei, versucht aufzugeben. Haltet durch. Befreiung ist real. 2. Mose 8, 24. Da sprach der Pharao, also gut, der erste Kompromiss. Ich will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste Opfer darbringt. Aber zieht ja nicht so weit. Geht ja nicht so weit. Du willst Gott dienen? Also gut. Ein bisschen darfst du. Aber geh ja nicht so weit. Wie? Jesus befreit? Ja nicht so weit gehen. Was? Jemand die Hände auf? Geh ja nicht so weit. Lehn dich ja nicht so weit raus. Pass auf. Wiedereinschüchterung. Das komplette Evangelium. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, um Armen gute Botschaft zu verkünden, den gebrochenen Herzen Heilung zu bringen, den Gefangenen Befreiung auszusprechen und die, die körperlich krank sind, zu heilen. Gott hat nicht nur einen Teil von dem Ganzen, sondern das ganze Evangelium gilt heute noch im Namen Jesus. Das ganze Evangelium gilt heute noch. Und der Herr sagt auch, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe als Gemeinde. Aber oft erleben wir Mangel. Von Gott her ist es geplant, dass du keinen Mangel hast. Namen Jesus. Haltet durch. Auf einmal kommt der Widerstand, bröckelt der Widerstand. Er sagt, gut, du kannst ein bisschen gehen, aber nicht so weit. Wenn du jetzt noch dran bleibst, heißt es dann, 2. Mose 10, 9 bis 11. Wir wollen mit unseren Jungen und Alten, sagt Mose, und unseren Töchtern, mit unseren Schafen und Rindern ziehen, denn wir haben ein Fest des Herrn. Da sprach er zu ihnen, der Herr sei ebenso mit euch, wie ich euch samt euren Kindern ziehen lasse. Seht, da habt ihr Böses im Sinn. Nicht so, sondern Männer, geht hin und dient dem Herrn. Denn das habt ihr verlangt. Jetzt kommt die dritte Einschüchterung. Als ich versucht habe, in den Dienst Gottes hineinzukommen, dann habe ich erlebt, der Feind wird, wenn du stark bist, wird er nicht versuchen, dich anzugreifen, sondern er wird sich das schwächste Glied aussuchen. Und das sind unsere Kinder. Auf einmal hatte meine Tochter ab und zu blöde Unfälle, wo sie einen Zahn verloren hat, wo derselbe Zahn nochmal weggeschlagen wurde. Immer. Habt ihr schon mal erlebt, Pastoren und geistliche Leiter, dass die oft Kinder haben, die weggehen vom Herrn, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die, was weiß ich, alle möglichen Dinge machen? In meiner Jugend war es immer das witzigste Pastorentöchter. Das waren immer die schlimmsten. Wenn du eine Party feiern wolltest und du hattest eine Pastorentochter da, dann wusstest du, die Party geht ab. Warum? Weil der Feind versucht und sagt, deine Kinder gehören mir. Du kannst Gott dienen. Also gut, dich habe ich verloren. Aber deine Kinder gehören mir. Und das dürfen wir nicht zulassen. Kinder sind die Zukunft des Reiches Gottes. Du hast als Elternteil hast du Autorität über deine Kinder bis zum Alter von 14. Geistige Autorität. Das bedeutet, du bist ihr Schutz bis zu dem Alter, bis sie religionsmündig sind, bis sie mündig sind vor Gott, wo sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und je mehr ich versuche, meine Tochter christlich und meinen Sohn christlich zu kriegen, desto wilder werden sie. Aber wenn ich einfach loslasse und sage, Herr, ich weihe dir meine Kinder. Ich spreche die Dinge aus, die du ausgesprochen hast über sie. Ich will nicht nur, dass meine Kinder glücklich werden, sondern ich möchte, dass meine Kinder in das hineinkommen, was Gott für sie geplant hat. Wir können unsere Kinder keine heile Welt versprechen. Und das wäre auch nicht fair ihnen gegenüber. Aber wir können ihnen versprechen, wenn sie sich trauen, diesem unsichtbaren Gott zu folgen, dann wird ihr Leben ein Abenteuer. Dann ist jemand da, der sich immer um sie kümmern wird. Deine Kinder gehören nicht dem Feind. Bleib dran. Lass dich nicht beirren. Auch wenn der Feind versucht, Spaltung zwischen euch zu bringen. Wir gehen weiter im Gebet. Wir gehen weiter im Gebet. Jetzt bröckelt der Widerstand des Feindes. 2. Mose 10, 24. Da ließ der Pharao Mose rufen und sprach, geht hin, dient den Herrn. Nur eure Schafe und Rinder sollen hier bleiben. Lasst auch eure Kinder mit euch ziehen. Ich möchte heute ein Bild zeichnen vom Feind. Die Bibel sagt, er geht rum wie ein brüllender Löwe. Und dieses Brüllen geht nur um Einschüchterung. Gott ist es, der in Kontrolle ist. Und Gott ist es, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Auf einmal, wir sind jetzt in der dritten Stufe, bröckelt auch dieser Widerstand des Feindes. Auf einmal funktioniert es mit deinen Kindern immer besser und sie lernen den Herrn kennen. Das glaube ich aus vollstem Herzen. Meine Tochter hat mich gefragt, Papa, kann die Svenja heißt sie, kann die Svenja bei uns übernachten? Da sage ich, Svenja, kenne ich gar nicht. Da sagt sie, ich habe die kennengelernt und das ist die Freundin von einer Freundin und die ist schon 15. Da war meine Tochter 13. Da habe ich gedacht, oh, so viel älter, die wird wohl andere Dinge im Kopf haben oder sowas. Ne? Naja, habe gesagt, ja natürlich, Naomi, kann sie übernachten. Und dann hat dieses Mädchen übernachtet bei uns. Am nächsten Morgen bin ich am Frühstück machen und sie ist schon auf und setzt sich zu mir in die Küche. Und dann dachte ich, wow, was für ein höfliches Mädchen, ne? So wie sie gesprochen hat. Und dann sagt sie, hätten Sie eigentlich was dagegen, wenn ich die Naomi mit in einen Gottesdienst nehme? Und ich, ja. Dann sagt sie, da ist ein Jugendgottesdienst, ich gehe da gern hin. Auf einmal ist es leicht für meine Tochter, in den Jugendgottesdienst zu gehen. Ja, und das ist manchmal nicht leicht, wenn man einen Papa hat, der zu allem irgendein Thema, irgendwas zu sagen hat. Ne? Das ist nicht immer leicht. Aber ich versuche, mein Herz mitzuteilen. Und das macht mich aus. Das Wort Gottes bestimmt mein Leben. So, auf einmal passieren dann die Dinge. Hier sagt der Feind, also gut, du kannst mit deiner Familie gehen, aber dein Vieh, ein Bild für die Finanzen, die gehören mir. Und du bist dann in dieser Situation, wo du merkst, dass finanziell alles immer enger wird. Vielleicht solltest du doch ein bisschen betrügen. Wisst ihr, Petra ist mir zum Beispiel jetzt momentan ein Beispiel. Sie hat in ihrer Familie, dass die Oma betreut werden muss. Und mit einer Pflegekraft aus Polen und das alles, ja, das ist so eine Grauzone. Das ist so rechtlich alles so durcheinander und durchsichtig. Ja. Aber sie versuchen, den korrekten Weg zu gehen. Sie versuchen einfach nichts so nebenher, es macht doch jeder oder sowas. Nein. Auch wenn die Politiker nicht mutig genug sind, ja, um Klarstellung zu beziehen. Sie ist ihrem Gewissen gehorsam mit ihrer Familie. Sie versuchen, da einen richtigen Weg zu gehen. So, der Feind wird versuchen, deine Finanzen einzufrieren. Auf einmal geht das kaputt und dann geht das kaputt, dann geht das kaputt, dann geht das kaputt. Ja, und er versucht, dich in so ein Loch hineinzubringen. Aber der Herr ist auch der Herr unserer Finanzen. Aber der Herr kann nur der Herr unserer Finanzen sein, wenn wir ihm auch unsere Finanzen zur Verfügung stellen und sagen, Herr, mach du damit, was du möchtest. Das bedeutet nicht, dass du dein Monatsgehalt nimmst und sagst, ich gebe das jetzt einfach in die Mission, sondern der Herr hat dich bestimmt, ein Ernährer und Versorger deiner Familie zu sein. Du musst gucken, dass die Dinge in die richtige Bahn kommen. Ja? Dass du einfach richtig mit den Finanzen umgehst. Und dieser Fluch, der auf Geräte liegt manchmal. Manchmal geht die Spülmaschine kaputt, wenn sie repariert ist, geht dann die Waschmaschine kaputt und so bist du in einem Zirkel und du bist die ganze Zeit am Laufen und du bist die ganze Zeit dabei, Geld zu organisieren, umzuschichten von hier nach dahin und von da wieder zurück und da und da und da und so sind wir immer wieder am Laufen. Und ich würde ja Gott gern dienen, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Finanziell reicht das nicht, Gott zu dienen. Aber Gott ist fähig, uns zu versorgen. Und Gott ist fähig, uns zu ernähren. Und wenn der Herr ruft und wenn der Herr beruft, dann stattet er auch aus mit allem, was er braucht. Und plötzlich bricht auch dieser Widerstand des Feindes. Und ihr kennt die Geschichte. Die Israeliten gehen mit dem ganzen Habe Ägyptens, gehen sie. Mit dem ganzen Vieh Ägyptens werden sie. Geht bloß, geht bloß, geht bloß. Und der Feind ist ein besiegter Feind. Das ist das, was äußerlich passiert ist. Diese äußerliche Geschichte hat eine geistliche Geschichte hinter sich. Ihr wisst, dass es Plagen gab in Ägypten. Und es war wichtig, dass diese Plagen kamen. Bevor Gott sein Volk befreien konnte und sie aus dem Ägypten ausziehen konnten, mussten die territorialen Götter erst besiegt werden. Als das Wasser im Nil zu Blut wurde, ja, dann hat Gott den Hapi, das war der Nilgott, herausgefordert. Das war der herrschende Dämon in diesem Bezirk. Und Hapi konnte das nicht verhindern, dass das Nilwasser zu Blut wurde. Das andere ist, es kam eine Froschplage. Und es gibt bei den Ägyptern eine Göttin, die heißt Heket, eine Froschgöttin. Und der Herr hat sich mit dieser Macht befasst und hat sie zerbrochen. Das bedeutet, wenn wir ausziehen aus Ägypten, macht der Herr in der unsichtbaren Welt Bahn frei für uns im Namen Jesus. Er zerbricht die Feinde Gottes. Staub wurde zu Stechmücken. Es gab einen Gott, der heißt Tod. Es war der Gott der Magie, den die Zauberer benutzt haben, um Mose zu widerstehen. Der musste zerbrochen werden. Auf einmal standen Stechmücken auf und plagten ganz Ägypten. Und sie konnten es nicht verhindern. Dann gab es der Viehbestand von den Ägyptern wurde mit Plagen geschlagen. Und die Ägypter haben einen Apis, einen Stiergott und eine Kuhgöttin, die hieß Hathor. Die wurden dort angebetet. Es wurden Menschenopfer für diese Götter gebracht. Und das war ihr Gebiet. Und die Israeliten waren in ihrem Gebiet. Und Gott musste diese feindlichen Mächte zerschlagen. Es gibt noch mehrere. Die Isis, der Ptah, der Donnergott, der Blitzgott. Und Gott musste mit jeder Plage wurde ein Dämon zerstört, wurde seine Macht zur Schau gestellt. Und bis es sich gipfelt, diese 3 Tage Finsternis, der Hauptgott der Ägypter war Ra, der Sonnengott. Und Gott brachte über Ägypten eine Finsternis, die dieser Sonnengott nicht handeln konnte. In der unsichtbaren Welt sind die Engel Gottes da zum Kämpfen. Gott selber. Es passiert was in der unsichtbaren Welt. Wenn wir uns aufmachen, dann steht ganze Heer Gottes auf. Befreiung. Deshalb sagte ich, Befreiung ist eine Sache Gottes. Gott beginnt die Befreiung. Wir halten nur durch. Wir sagen, Herr, wir stehen so lange da, bis wir deinen Sieg sehen. Dann dieser Tod des Erstgeburts. Dieser Gott Horus, den dieser Pharao symbolisiert. Gott hat jeden Feind besiegt. Einzeln. Genauso ist es wichtig, dass wir manchmal in Gebetskampf gehen. Unsere Gebete und unsere Anbetung. Ja, es gibt verschiedene Ebenen und verschiedene Bereiche. Manchmal hast du Lasten auf deinem Herzen. Und dann musst du beten. Und dann heißt es auch manchmal aggressiv zu beten. Wisst ihr, es ist was Wunderbares, wenn man die Hände faltet zum Gebet. Es ist was Wunderbares, wenn man sich niederkniet und sagt, Herr Jesus, Jesus ist der Herr. Aber manchmal müssen wir aufstehen und sagen, Feind, mit mir nicht, mit uns nicht, mit unserer Gemeinde nicht. Wir lassen das nicht zu, dass du Spaltung hineinbringst in dem Namen Jesus. Wir werden dich bekämpfen, wo immer es geht. Wir werden versuchen, unseren Bereich reinzuhalten. Und mit der Reinheit Gottes werden wir durchbrechen in dem Namen Jesus. Das ist manchmal ein Gebet von einem Tag. Manchmal ist es ein Gebet von 2 Tagen. Manchmal ist es eine Last, die immer wieder auf deinem Herzen ist. Halte durch, bis du durch bist. wenn ihr im Lobpreis seid, ja, Lobpreis ist sowas von umkämpft. Das glaubt ihr nicht. Es sieht immer so leicht aus, wenn jemand da steht und sitzt und was weiß ich, Geige spielt oder irgendwas. Aber es ist so viel Ablenkung drin. Es ist so viel Angriff, wo Blicke kommen auf die einzelnen Leute, wo Manipulation stattfindet, wo gewisse Sachen hineingesprochen werden. Das gilt zu brechen. Wenn wir mit dem Lobpreis immer mehr durchbrechen, ja, dann wird die Gegenwart Gottes immer schneller da. Manchmal brauchst du nicht mal spielen. Die Bibel sagt, als sie zusammenkamen, mit den Harfen, mit den Zimbeln, mit den Trommeln und alles, und ihre Stimme erhoben wie ein Mann, um den Herrn zu preisen, denn seine Güte ist groß und so. Auf einmal kam die Wolke der Herrlichkeit Gottes in den Raum. Die Shekinah-Wolke, die offenbarte Gegenwart Gottes. Und kein Priester konnte mehr stehen und kein Musiker konnte mehr stehen, denn sie lagen alle auf dem Boden. Das ist die Sehnsucht, die wieder in unseren Herzen kommen muss. Das ist die Erwartung, die in unserem Herzen sein muss. Wir sind Menschen mit einer Erwartung. Christus in euch, die Hoffnung, dass was Wunderbares passiert, sagt die Bibel. Das ist Erwartung. Lebst du in Erwartung? Ja, super. Lebe in Erwartung. Du dienst einem mächtigen Gott. Und dieser mächtige Gott kümmert sich um dich. Dieser mächtige Gott kümmert sich um dich. Es ist nicht leicht, manchmal seine Masken fallen zu lassen. Manchmal zu sagen, hey, ich habe da ein Problem. Hey, ich komme damit nicht klar, ich komme damit nicht zurecht. Aber Reife ist, wenn man sich öffnet. Wenn man sich öffnet, macht man sich verletzbar. Aber wenn du dich nicht öffnest und dich verletzbar machst, wirst du das nicht erleben. Gott hat uns als Geschwister einander gegeben. Wir sind gemeinsam auf einem Weg. Die ersten Christen wurden genannt, die auf dem Weg sind. Und du bist auf dem Weg. Und die erste Sünde, die es gab, war, bin ich meines Bruders Hüter? Sagte Kain. Ja, sagt Gott, du bist deines Bruders Hüter. Ein jeder trage die Last des anderen. Das ist, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Ein jeder trage die Last des anderen. Nicht ein jeder verberge seine Last vor dem anderen. Ein jeder trage die Last des anderen. An dieser Liebe werden sie erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Ilona betet und sagt, Herr, ich will, dass du mich kennst. Jesus sagt, als die Menschen zu ihm kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt und was weiß ich was? Und er sagt, geht weg, ich kenne euch nicht. Und wir haben uns gesagt, wir wollen, dass er uns kennt. Wir wollen in dieser Beziehung zu Gott stehen. Wir wollen, dass er uns vertrauen kann. Gott liebt es, uns zu vertrauen. In irdene Gefäße seine Kraft hineinkommen zu lassen. Halleluja. Vater, wir danken dir jetzt. Ich bete, Herr, dass du eine Offenheit schenkst zwischen jedem hier, Herr. Ich bete, Herr, dass das ein Ort des Schutzes ist. Und Herr, vielmehr bete ich, dass Menschen hierher kommen, die einem lebendigen Gott begegnen. Die einem Gott begegnen, der Antworten hat auf die Probleme jetzt im Namen Jesus. Vater Gott, ich preise dich, dass du jetzt deinen Heiligen Geist durch diesen Raum sendest, Herr. Heiliger Geist, wir geben dir jetzt Raum. Wirke du jetzt. Wirke du. Ich breche jetzt alle Einschüchterungen in diesem Raum im Namen Jesus. Alle Hoffnungslosigkeit, ich breche das jetzt in dem Namen Jesus. Ich nehme jetzt Autorität drüber. Ich sage, dass jede Lähmung gehen muss im Namen Jesus. Jede Lähmung soll gehen aus diesem Raum in dem Namen Jesus. Jede geistliche Lähmung, jeder Stillstand, dieses Gefühl, wie geht es weiter? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Dieses auf dem Sprung sein, ich breche das jetzt im Namen Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du kommst mit einer neuen Hoffnung, mit einem neuen Leben, Herr. Mit dem Fluss des Lebens, Herr. Mit dem Fluss des Lebens hier in diesem Raum im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Ich binde jetzt jeden Todesgeist im Namen Jesus. Jeder Geist, der ausgesandt ist gegen diese Gemeinde, in dem Namen Jesus. Du bist entlarvt, Feind. Du bist entlarvt. Und wir sagen dir, nicht hier. Nicht hier, nicht heute und überhaupt nicht. Befehlen, dass du gehst aus unserer Mitte im Namen Jesus. Und danke, Herr. Danke, dass diese Vision der Gemeinde wieder neu auflebt. Im Namen Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass die Vision nicht von außen, von vorne kommuniziert wird, sondern dass sie aus den eigenen Leuten kommt, aus dem Innersten im Namen Jesus. Herr, du legst die Vision in an jedes Herz hinein, jetzt im Namen Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass wieder was Neues aufbricht im Namen Jesus, ein neues Miteinander im Namen Jesus. Ich danke dir, dass die Verletzungen der Vergangenheit hier niemanden mehr aufhalten können im Namen Jesus. Ich danke dir, dass Vergebung sich hier Raum schafft in dem Namen Jesus. Herr, wir ehren dich, Herr. Wir ehren dich, dass du kommst mit starker Hand. Dass du kommst mit starker Hand. Können wir ein Lied spielen? Matthias, können wir eins? Ja? Es ist 45. Ich liege gut in der Zeit. Ein Lied. Ein Lied. Irgendwas, wo einfach diesen Vater ehrt. Und während wir singen, ich lade dich ein. Komm, überwinde. Ich habe zum Rolf gesagt, wisst ihr, warum ich so lang predige? Wenn ihr genau aufpasst, dann merkt ihr, dass am Schlussteil der Predigt ich viel Segen ausspreche über euch. Ja? Weil ich versuche, diese Berührung zu realisieren. Wenn ich aufrufe zu einem Gebet, dann kommen sehr wenig Leute. Ja? Deshalb komme ich lieber zu euch. Und deshalb versuche ich mit Worten euch zu berühren. Ja? Aber manchmal gilt es auch, einen Schritt zu machen und zu sagen, Herr, ich komme jetzt vor. Das ist ein Aufbruch. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, sagt irgendein kluger Mensch. Und oft ist es eine Entscheidung, die wir festmachen, indem wir sagen, ja, ich will die Verletzung der Vergangenheit nicht meine Zukunft bestimmen lassen. Ja? Also ihr seid frei zu kommen, ihr seid aber auch frei sitzen zu bleiben. Wir spielen jetzt ein Lied zusammen, ja?
Ja.